wie auch immer, ich hoffe, dass das gut wird. Aber ich habe da so einen Fehler gemacht. Ich habe Andreas gefragt, was hast du denn so für Themen, die denn wichtig wären für uns und so weiter. Und dann sagte er so ganz beiläufig, ach, so Krankheit passt ja zu dem Gottesdienst, wir beten für Krankheit. Aber auch, in welchem Zusammenhang steht das mit Sünde? Da habe ich schon gedacht, na, das ist aber ein steiles Thema. Jetzt habe ich es dann übernommen, das Thema. Und der Pastor entspannt sich im Urlaub und ich habe es jetzt. Ja, also ich hoffe, dass wir alle gut durch die Predigt durchkommen und gesund durchkommen. Und dass ich da ein paar Gedanken hier habe, die da vielleicht weiterhelfen können. Ich habe festgestellt, man könnte eigentlich ein Zweitagesseminar mit dem Thema machen, Krankheit und Sünde. Ich kann deswegen nur ganz grobe Linien heute Morgen hier im kleinen Zeitrahmen aufzeigen. Ja, der Einstieg in das Thema ist ein Psalm von David, der Psalm 32. Und das ist ein Psalm oder ein Lied von König David. Und dieser Text ist circa 3000 Jahre alt. Und so ganz grob beschreibt dieser Text das Erleben von David mit Sünde, mit Vergebung und sein Erleben mit Gott, der vergibt. So. Ich habe mir gedacht, wenn wir eine ganze Menge jetzt über David hören, dann will man eine Idee haben, wie sah der Mann denn eigentlich aus? Und dann habe ich mal im Internet geguckt nach Bildern von David. Vor 3000 Jahren war die Fotografie noch nicht gut und ihr seht da schon so eins, der sieht jetzt nicht wirklich glücklich aus. Ich habe mir bestimmt an die 100 Bilder angeguckt. Es gibt keinen glücklichen David. Der sieht immer irgendwie deprimiert und schlecht gelaunt aus. So, also das ist jetzt aus dem 15. Jahrhundert. Auf einem Wanderaltar ist das ein Bild, da irgendwie, naja, glücklich geht anders. Jetzt haben wir noch ein moderneres Bild, wie das so in einem David, in so einem modernen Film, so ein David-Gesicht, da guckt er so. Ist auch nicht viel besser, nur Qualität vom Bild ist besser. Also irgendwie ist David so durchgängig, schlecht gelaunt, deprimiert irgendwie dargestellt. Und ich finde, das ist nicht richtig. Ich denke, das Bild reicht jetzt, danke. Weil da ist durchaus, ist der David auch jemand, der in der Bibel für Lobpreis, für Tanzen vor Gott und für Fröhlichkeit steht. Aber das haben die Bildermaler nicht so richtig erfasst, finde ich jedenfalls. Aber ich lese mal den Text, den können wir mal gemeinsam lesen. Also Bibeltext 1 von David, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn all meine Vergeben bekennen und du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Also das ist so ein Text, den der griesgrämig dargestellte David geschrieben hat. Und das ist gar nicht so griesgrämig, da sind Höhen und Tiefen drin. Das ist sehr vielschichtig, was er so erlebt. Und ja, so eine Person ist er halt, die sehr vielschichtig ist, nicht schlicht und einfach. Die Bibel bezeichnet den David als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Das kann man in 1. Samuel 13, Vers 14 nachlesen. Und dieses Prädikat, ein Mann nach dem Herzen Gottes, das gibt es fast gar nicht in der Bibel, aber bei David ist es so. Und das heißt so viel wie, Gott fand David richtig gut. Und das sagt Gott nicht so oft, aber bei David ist es anscheinend so, dass Gott sagt, das ist so ein Vorzeigemensch. Der ist richtig gut, der ist nach meinem Herzen. Und das ist eigentlich was ganz Bemerkenswertes. Es ist ein ganz besonderes Prädikat, was David so zugesprochen bekommt. Verwunderlicher ist es noch dabei, weil Davids Leben jetzt überhaupt nicht perfekt ist. Und er war nicht der, bei dem alles immer geklappt hat. Er hatte nicht alles im Griff. Und man muss sogar wirklich sagen, er ist an seinen eigenen Schwächen wirklich grandios gescheitert. Es gab reichlich Schuld und Sünde in seinem Leben. Und wenn ich Schuld und Sünde jetzt hier so nenne, dann sind das nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern das sind ganz gravierende Dinge, die bei ihm vorgefallen sind. Und erwähnen möchte ich eigentlich so das ganz Zentralste, was bei David geschehen ist. Davids Ehebruch mit Bathseba und der Mord an ihrem Mann Uria. Das sind so, ja, ein großer Bruch in seiner Biografie. Und ich denke, dieser Psalm 32 beschreibt so ein bisschen das Innenleben, wie es ihm bei diesem Bruch gegangen ist. Ich erzähle die Geschichte, wir lesen den Text jetzt nicht, das wäre zu lang, aber ich erzähle es in Stichworten kurz. Es ist wieder Krieg, aber der Krieg läuft gut. David ist in Jerusalem, in seinem Palast. Und eigentlich hat er so ein bisschen Langeweile, er schläft bis in den späten Nachmittag, so steht es in der Bibel, ist also nicht erfunden, ich fasse das nur zusammen, er schläft bis in den Nachmittag, steht auf und es klingt so wirklich so, als wenn er fast, ja, es gibt nichts zu regieren, nichts zu tun, alles läuft. Ja, und ist er dann auf dem Dach seines Palastes und schaut sich so um in die Nachbarschaft und anscheinend weiß er schon, wo er hinzugucken hat, wo die schöne Nachbarin Bathseba wohnt. Bathseba, irgendwie kann er die gut sehen, die wäscht sich draußen. Ich weiß nicht, wie prüde die damals waren, das ist auch ein bisschen nachdenkenswert, aber man will nichts unterstellen. Auf jeden Fall, sie wäscht sich draußen, das gefällt dem David gut und da dachte er sich, ach, die Bathseba, die lade ich doch mal ein, vielleicht geht da was. Da ging was, die haben Sex miteinander und Bathseba wird schwanger. Das wiederum gefällt dem David gar nicht. Weil damit könnte ja so das königliche Image etwas Schaden leiden, weil auch in der damaligen Gesellschaft war auch für einen König Ehebruch etwas, was nicht gut ging. Zumal ja Bathseba verheiratet war mit Uria, der an der Front als Soldat kämpfte. Ja, was tun? David hat einen Plan, wie er aus der Sache wieder rauskommen kann. Also lässt er Uria von der Front zurück auf Heimaturlaub kommen, in der Hoffnung, der Uria wird dann schön bei seiner Frau schlafen und somit kann man das Kind quasi dem Uria unterschieben. Und damit wäre die Sache gelöst. Aber der Uria ist so ein ganz überzeugter Soldat und linientreuer Kämpfer für David, fast ein Freund Davids, muss man fast sagen. Der sagt, das kann ich nicht machen, zu meiner Frau gehen. Während meine Kameraden an der Front kämpfen und ich mache Heimat, Urlaub und liege bei meiner Frau, das geht nicht. Ich will wenigstens bei meinem König dann sein. Und so schläft er quasi im Vorhof bei David im Palast und lässt sich auch von David nicht beeinflussen, dass er doch endlich zu seiner Frau geht. Also der war hartnäckig. der Plan funktioniert nicht. Also Plan B. Er schreibt ein Briefchen, David. Dieses Briefchen gibt er dem Uria mit, der wieder zur Front geschickt wird. Ein Briefchen für den Heerführer Joab. Hör mal, Joab, der Uria, der soll bitte an die vorderste Front gestellt werden, in der Hoffnung, dass er dann bei den Kämpfen dort auch stirbt. Und so kommt es auch. Uria stirbt und somit ist Batseba eine Witwe und die heiratete David dann. So die Geschichte. Das ist Stoff für einen tollen Spielfilm, den man daraus machen könnte. Also wäre alles drin, Sex and Crime, was so dazugehört. Aber das bekommt dem David insgesamt nicht gut. Ehebruch mit dem Versuch der Vertuschung, weil das nicht klappt, und daraus folgt dann der Mord, das sind eben keine Kleinigkeiten. Und bei dieser Geschichte, die dem David so passiert ist, wird er doch als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Also ich halte da erstmal so ein bisschen inne und atme aus. Ich denke, was ist an dem Mann dran, dass der so genannt wird? Was ist das Besondere? In Vers 2 von unserem gelesenen Text heißt es, glücklich ist der, der durch und durch aufrichtig ist. Das meint absolut ehrlich, nicht ausweichend und nicht beschönigend. Also in seiner Sünde und Schuld authentisch ist und nicht um den heißen Brei herumredet. Aufrichtig sein meint hier im Text ehrlich Sünde bekennen. Und David will hier sagen, wer so mit Sünde umgeht, kann glücklich sein. Dazu muss man sagen, dass David als Mann ja so ein Kämpfer war. Israel führte während seiner Regentschaft beständig Krieg. Und David war der passende König dazu. Und David war kein sensibler Softie, der beim ersten Konflikt umfällt und der seine Meinung ändert. David war ein Mann, der keine Angst hatte und sich durchsetzen konnte. Ich sage das mal salopp so. Also eine richtige Kante als Mann war der. Und diese Kante als Mann, dieser David, der kann uns etwas über den richtigen Umgang mit Sünde sagen. Wie kommt es dazu, dass David zum Sündenbekenner wird und dass er aus Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit eine Tugend macht? Und in Vers 3 heißt es in unserem Psalm, solange ich meine Schuld verschwieg, werde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. David wollte seine Sünde nicht bekennen. Er wollte alles verschweigen, unter den Teppich kehren, bloß nicht drüber reden. Sein makelloses Königsimage hätte ja Schaden gelitten. Nicht drüber reden. Wie schon gesagt, David ist kein sensibler Umfaller. Durch seine Verweigerungshaltung wurde er regelrecht krank. Und er drückt das mit diesen sehr starken Bildworten aus. Wie von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Oder da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Zwei Dinge sind die Ursache für Davids Krankheit: Schuldverschweigen und die Hand Gottes lag auf ihm. Hand Gottes meint, dass der heilige Gott, im Judentum Jahwe genannt, einem sündigen David begegnet oder auch berührt. Und da kommt etwas zusammen, was überhaupt nicht zusammenpasst. Sünde und Heiligkeit Gottes. Die Folge bei David ist davon Verlust von Lebensmut und Lebenskraft. David fühlte sich sterbenselend. Man kann das sicherlich als Gewissensbisse bezeichnen, das ist das auch, aber dahinter steht Gott, der das anscheinend so verstärkt, dass David sterbenskrank ist. dieser David, diese Kante von Mann, ist am Ende, kann nicht mehr. Und in diese Situation schickt Gott den Propheten Nathan zu David, der sein sündiges Verhalten anspricht. Steht in 2. Samuel 12, 1 bis 14. Ehrlich gesagt, unter normalen Umständen ist es für einen Propheten lebensgefährlich, den König zu kritisieren. Das haben Könige nicht gern. Und im Alten Testament war die Lebenserwartung der Propheten auch deswegen deutlich geringer. Aber David war am Ende. Der konnte und wollte seine Sünde nicht verschweigen. Und durch Nathan kam die Wende. Nathan wusste nicht, wie es David geht. Es war ja alles noch unter dem Teppich. Aber er ging zu David und spricht das Thema an. Und David bekennt seine Sünde. Und das hört sich dann in unserem Psalm, den wir gerade gelesen haben, so an. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt, und er darf erleben. Selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Als David seine Sünde bekennt, ist die Last, die ihn runterzieht, die ihn krank gemacht hat, weg. David ist wieder gesund und man spürt sofort auch die Freude und Begeisterung, die bei David sich ausbreitet. David ist plötzlich begeistert von Gott, der ihn vorher noch niedergedrückt hat. Und David ist begeistert, weil Gott barmherzig ist und weil er in Not und Krankheit hilft. Und plötzlich kommt schon so die königliche Verkündigung da rein, die Empfehlung an uns alle. Daher empfiehlt er auch an alle, zu Gott zu beten, solange er sich finden lässt, und verbindet damit die Zusage, dass Gott helfen wird. In diesem Psalmtext, wenn man den genau liest, geschieht irgendwie etwas ganz Merkwürdiges. In Vers 8 ändert sich die Person des Redners. Wenn bis jetzt David erzählt hat, so war es bei mir, plötzlich spricht Gott zu David in diesem Psalm. Dort sagt Gott direkt zu David, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Nachdem David seine Sünde bekannt hat, braucht er keinen Propheten mehr. Er kann wieder Gott selber hören und er versteht, was Gott ihm persönlich zu sagen hat. Und David bekommt wunderbare Zusagen. Ich will dich unterweisen, den Weg zeigen, dich beraten und dich immer in meinem Blick haben. Das ist für David als Person, als Mann schon toll, aber für einen König ist das eine grandiose Voraussetzung, um ein guter König zu sein. Die direkte Beratung und Beobachtung Gottes und die Hilfe. Und da kann man verstehen, dass David sich freut. Denn die persönliche Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Gott redet zu ihm. Und er hat wieder Beziehung. Und das ist etwas, was David begeistert. Und das ist mindestens die andere Hälfte seines tragischen Lebens, die Begeisterung. Deswegen sind die Bilder so merkwürdig, warum die nur einen deprimierten David darstellen. Davids Fazit aus diesem Erleben hört sich so an. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ihnen ja nicht. Er will damit sagen, seid nicht so ein Maultier und so störrisch, wie ich es war. Ich habe meine Lehren gezogen. Und Vers 10, wie viel Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet? Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Die Schmerzen kann man sich ersparen. Wer Sünde bekennt und sich an Gott wendet, erlebt seine Gnade. Und der letzte Vers, die Aufforderung an uns, freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Also wenn wir ehrlich, aufrichtig vor Gott sind, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen aufrichtig und ehrlich sein, wir dürfen uns freuen und jubeln. Das Fazit ist, nicht störrig sein wie Pferde oder Maultiere, die man zähmen muss. weil sie nicht gehorchen. So ein Verhalten ist dumm, ohne Verstand, sagt David. Und wer sich von Gott abwendet, muss Schmerzen leiden. Oder anders gesagt, Gottes Ferne macht krank. Und wer Gott vertraut, der erlebt seine Gnade. Und wer ein aufrichtiges Herz hat und wer echt und authentisch mit Gott lebt, darf sich freuen und jubeln. Gott liebt liebt Herzen, die ehrlich sind und aufrichtig sind vor ihm. So ist es David ergangen. Aber was heißt das für uns heute? Vieles von dem, was David in diesem Psalm sagt, können wir so eins zu eins für uns übernehmen. Alles, was mit Ehrlichkeit, Echtsein, Bekennen zu tun hat, können wir so übernehmen. Aber es werden auch andere Themen hier angesprochen, die schwierig sind. Die Beziehung zwischen Sünde und Krankheit. Der Psalm lehrt, dass Sünde krank macht. Besonders das Verschweigen von Sünde macht krank. Und das Abwenden von Gott macht krank. Das sagt der Psalm. Aber umgekehrt gedacht, kommt jede Krankheit von Sünde? Oder wie gehe ich denn mit kranken Menschen um? Suche ich die Sünde in ihnen und unterstelle, sie hätten gesündigt und daher sind sie krank? Dem kranken Menschen, der schon unter der Krankheit leidet, schiebt man dann noch moralische Verfehlungen unter. Das ist nicht nett. Es stellt sich die Frage, wie beurteile ich Krankheit und Sünde eigentlich? Und wie kann ich Krankheit und Sünde und das Verhältnis zueinander richtig bewerten? Und das ist der Punkt, wo ich denn auch beim Andreas, der mir dieses Thema untergeführt hat, gemerkt hat, das sind viele Tretminen in diesem Text und diesem Thema. Ich habe deswegen ein paar Texte noch aus dem Neuen Testament zur Hilfe genommen, mit dem wir dann, hoffe ich, jetzt gut durch diesen Gottesdienst kommen. Ich möchte den Bibeltext 2, das ist der Johannes 9, 1 bis 3 lesen. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Unterwegs sah Jesus ein Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Da ist dieser blind geborene Mann. Und ganz natürlich fragen die Jünger nach der Ursache. Warum ist er blind? Dass Sünde die Ursache ist, ist sowieso klar. Jedenfalls aus Sicht der Jünger. Es war nur die Frage, haben die Eltern gesündigt oder der Mann selber? Und die Antwort Jesu ist ganz interessant. Diese Krankheit dient dazu, Gottes Größe zu zeigen. Es geht hier primär um Gott und erst in zweiter Linie oder in zweiter Folge um den blinden Menschen. Gott soll durch Jesus Christus sichtbar werden, der ihn dann heilt. Übrigens tadelt Jesus seine Jünger nicht, weil sie nach der Ursache der Krankheit fragen, so nach dem Motto, das ist aber sehr lieblos und unmoralisch. Diese Frage gehörte zum normalen jüdischen Denken und ist nicht verwerflich. Und warum ist das so, dass das nicht verwerflich ist, diese Frage zu stellen? Das hat damit zu tun, als das Volk Israel bei seiner Wüstenwanderung die Gebote Gottes bekam, wurde ihnen mit den Geboten, die ihnen gegeben wurden, eine Wahlmöglichkeit gegeben. Und basierend darauf wurde ihnen eine Wahlmöglichkeit gegeben, Segen oder Fluch. Wer den Geboten Gottes gehorcht, wird gesegnet über viele Generationen. Wer den Geboten nicht gehorcht, empfängt den Fluch, der sich bis in die dritte und vierte Generation fortsetzen kann. Und basierend darauf wird es den Menschen gut gehen, die die Gebote Gottes befolgen. Solche Menschen sind erfolgreich, reich und gesund. Und Menschen, die den Geboten nicht folgen, stehen unter dem Fluch. Krankheit und Versagen bestimmt ihr Leben. So ist das Denken in der jüdischen Kultur zur Zeit Jesu und auch heute noch in der konservativen, religiösen jüdischen Kultur. Kann man nachlesen, 5. Mose 11, 26 bis 28. Die Frage der Jünger ist also durchaus berechtigt und umso bemerkenswerter ist, dass Jesus hier dieses Ursache-Wirkungsverhältnis aufhebt. Sünde ist hier nicht die Ursache für die Blindheit des Mannes. Und das ist ein Riesenbruch, der sich da plötzlich auftut, dass Jesus das so sagt. So, und jetzt könnten wir an der Stelle, wenn wir vorher bei Sünde und Krankheit 1:1 waren, auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Krankheit und Sünde haben keine Beziehung zueinander. Auch das ist im Neuen Testament nicht so richtig tragfähig. Also wir bleiben besser mitten auf dem Pferd sitzen und da lese ich mal einen anderen Bibeltext zu. 1. Korinther 11, 28 bis 30, der Bibeltext 3, danke. Dort geht es in der jungen Gemeinde in Korinth um das Abendmahl und die haben mit dem Abendmahl irgendwas falsch gemacht, missbräuchlich das Abendmahl verwendet. Und daher kommt dieser Text. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt, isst sich selbst zum Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Das ist so bei den Korinthern. Danke erstmal für den Text. Es geht hier ums Abendmahl, das unwürdigerweise genommen wird. Und das wird als Ursache für Krankheit und einen frühen Tod genannt. Was unwürdig im konkreten Fall bei den Korinthern heißt, will ich hier nicht weiter erläutern, da uns das vom Thema wegführen würde. Festzustellen ist aber, dass es auch im Neuen Testament einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit gibt. Und das finden wir denn auch bei der Handlungsanweisung fürs Krankengebet in der Gemeinde. Das ist der Bibeltext 4, Jakobus 5, 14 bis 16. Danke. Dort heißt es, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Danke. Das ist so eine Anweisung um Gebet für Heilung füreinander in der Gemeinde. Auch hier wird Sünde und Krankheit zusammen betrachtet und auch behandelt. Beides spielt ja eine Rolle. Und man kann auf jeden Fall sehen, dass Sünde den geistlichen Menschen auf jeden Fall krank macht. Aber ob das Auswirkungen auf seinen Körper haben wird, ist nicht zwingend notwendig. Rein körperliche Krankheiten, die keine Sünde als Ursache haben, gilt diese Heilungszusage im Gebet füreinander natürlich auch. Also es kann nicht ein Rückschluss von der Krankheit auf die Sünde gezogen werden. Wir würden in die Gefahr geraten, Menschen wegen ihrer Krankheit zu richten und zu verurteilen. Und das hat uns Gott verboten. In diesem Sinne machten die Jünger das richtig, dass sie Jesus fragten, was die Ursache der Krankheit bei den Blinden war. Und Jesu Antwort war eben nicht richtend, sondern er macht deutlich, dass Gott sich hier verherrlichen will und der blinde Mann geheilt wird. In den Bibeltexten kam nun oft der Begriff Sünde und Schuld vor und es wäre gut, wenn wir das noch betrachten, was ist oder was meint Sünde eigentlich? Was ist das? Und das zum Ersten meint Sünde eine moralische Verfehlung. Die Gebote Gottes nicht einhalten. Denken wir an die 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Und bei David erkennt man, das waren so moralische Verfehlungen. Er hat dagegen verstoßen. Das war Sünde bei ihm. Also diese moralische Verfehlung. Aber Sünde hat auch noch eine zweite Dimension. Da geht es um das von Gott getrennt sein, das ganz grundsätzlich in Distanz zu Gott leben. Wenn keine persönliche Beziehung zu Gott da ist, dann ist das ein Zustand der Sünde. Und da lesen wir mal den Bibeltext 5, Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier wird der Tod als logische Konsequenz der Sünde genannt. Und Sünde wird hier eigentlich wie eine zum Tod führende Krankheit bezeichnet. Demgegenüber aber steht Jesus, der das ewige Leben schenken will. Die Heilung besteht hier im Empfang des ewigen Lebens, das Jesus Christus schenkt. Danke erstmal für den Text. Also, es geht um diese grundsätzliche Trennung. Das ist ein Zustand der Sünde, aber auch die moralischen Verfehlungen, die eine Folge davon sind. Und in Davids Psalm klingt das schon an, in Vers 10. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Dieses von Gott abgewendet sein ist der natürliche Zustand des Menschen. Gott den Rücken zugekehrt haben, immer schon. Und das ist krank und das macht krank. Und letztendlich ist die Folge der ewige Tod. Sünde, kann man durchweg überall feststellen, ist etwas sehr Zerstörendes und auch etwas, das krank macht. Nicht immer wirkt sich das Zerstörerische der Sünde körperlich aus. Auf jeden Fall belastet Sünde die geistliche Gesundheit eines Menschen. Und das kann körperliche Folgen haben, muss aber nicht. Und in diesem Text gibt es die wunderbare Zusage, wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Und das macht deutlich, bei Gott ist jede Heilung möglich, körperlich, geistlich und ganz grundsätzlich, indem das neue Leben in Jesus Christus empfangen wird. Ich glaube, beim Thema Beurteilung Sünde und Krankheit ist die Blickrichtung wichtig. Erstmal die Blickrichtung, sehe ich vielleicht jetzt als Außenstehender einen kranken Menschen, dann darf ich ihn so ansehen und ihm so begegnen, wie Gott ihn ansieht, liebevoll, barmherzig, nicht verurteilend. Und im Gegenteil, ich darf an Gottes Macht und Autorität glauben, die Heilung ermöglicht für diesen Menschen, ganz grundsätzlich. Und vielleicht will sich Gott auch an diesem Menschen verherrlichen, dass er jetzt geheilt wird. Nach Sünde als Ursache zu forschen, liegt alleine bei Gott und bei dem Kranken selbst. Die andere Sichtweise, die man haben kann, ist natürlich die, wenn man selber betroffen ist, wenn man selber krank bin, wenn ich der Kranke bin, dann sollte ich mich unbedingt fragen, hat meine Krankheit mit Sünde zu tun? Bin ich so wie David unterwegs und will Sünde verharmlosen, ausblenden oder verstecken? Und wenn das der Fall ist, darf ich Sünde bekennen, Vergebung erfahren, Heilung erwarten und Freude, die Gott mir schenkt, so wie das bei David ist. Wenn es aber keine erkennbare Sünde gibt, dann darf ich ganz entspannt Gott vertrauen, dass er sich an meiner Krankheit verherrlicht und dass Heilung geschieht. 2004 ist mein Vater gestorben und er ist an schwerer Krankheit gestorben. Er hatte Krebs, Knochenmetastasen, ganz schlimm, was das Schmerzbild angeht, schlimmer geht es fast nicht mehr. Und er litt sehr. Und an dieser Krankheit, der wusste, dass er daran sterben wird. Das war ihm klar. Und er sehnte sich schon nach dem Sterben, denn er wusste, wenn er stirbt, dann wird er bei Jesus sein. Und dann wird kein Schmerz und kein Leid und keine Tränen mehr sein. Dann wird das vorbei sein. Und da kommen zwei Dinge, konnte man bei ihm sehen, dass einerseits die körperliche Krankheit, die in seinem Fall zum Tode führt und die nicht geheilt wurde, die aber auch nichts mit einer Sünde im geistlichen Bereich zu tun hatte, weil im Geistlichen war er kerngesund, er sah Jesus, er wusste, wo er hingeht. Da war er ganz gesund, aber körperlich starb er. Und dieses Spannungsfeld macht deutlich, wie komplex das Thema Sünde und Krankheit ist, Krankheit, die wir meistens körperlich betrachten. Auch alle, die Jesus geheilt hat, sind irgendwann gestorben. Körperliche Heilung hat etwas Vorläufiges und mein Vater wusste, dass die Vorläufigkeit zu Ende ist, er wird daran sterben. Aber er wusste, dass er in die Ewigkeit geht, wo er bei Jesus ist und wo es schön ist und wo er diese ganzen Schmerzen nicht mehr hat. Geistlich gesund. Heute Morgen bieten wir Gebet für Kranke an und wir tun das, weil Gott barmherzig ist, voller Liebe für jeden von uns heute Morgen. Und David durfte erleben, dass Gott ihm vergibt und heilt. Der blinde Mann wurde sehend, weil Gott sich an ihm verherrlichen wollte. Und Gott zeigt durch Jesus, dass er aussichtslose Krankheiten heilen kann. Letztendlich geht es heute Morgen darum, dass Gott alle Ehre von uns bekommt und wir uns darüber freuen, dass Gott barmherzig ist und heilt. Und darum lass für dich beten, wenn du körperlich krank bist. Lass auch beten, wenn dich Sünde belastet und wenn Sünde dein Leben zerstört, dann kannst du Vergebung bekommen. Und lass für dich beten, wenn du bis jetzt in deinem Leben Jesus den Rücken zugekehrt hast, in beständiger Distanz lebst, dann kannst du heute dich umdrehen und zu Jesus kommen, der dich empfängt und sich über dich freut. Drei Gründe zu beten, sich segnen zu lassen, zu den Betern zu gehen, mit denen man kommen kann. Und in allen Gründen wird uns Gott barmherzig empfangen und sich über uns freuen. Amen.